Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Auferstehung. Auferweckt werden. Das ist ein Thema nicht nur in unserer Religion, sondern in vielen anderen Religionen. Ein Thema in vielen Filmen. Wir gucken jetzt einen Filmclip an aus Herr der Ringe, zwei Türme, wo Gandalf, der Zauberer, der Todgeglaubte, wieder erscheint. Die Freunde gehen auf die Knie vor Ehrfurcht, vor Staunen, dass Gandalf doch nicht tot ist, sondern lebt. Sie haben eine ganze Weile nicht gesehen. Einige von euch haben mich eine ganze Weile nicht gesehen. Gandalf der Graue. Ich habe auch so ein bisschen graue Haare. Jetzt noch weißer, Gandalf der Weise, ja. Aber was Gandalf und ich gemeinsam haben, wir waren beide nicht tot, ja. Wir haben einfach weitergelebt, waren nur nicht sichtbar für euch. Und bei Jesus' Auferstehung, da soll das anders gewesen sein. Es gab damals, als Jesus gelebt hat, da gab es eine Gruppe, die Sadduzäer, die glaubten nicht, dass es grundsätzlich eine Auferstehung nach dem Tod geben wird. Dass Menschen also, wenn sie tot sind, irgendwie wiederkommen. Und eine andere Gruppe, die hatten geglaubt, dass wenn jemand stirbt, dass er eines Tages vor Gott stehen wird und wieder auferstehen wird. Und das ist heute ganz ähnlich. Es gibt viele Gruppierungen, die glauben fest daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ein Bekannter von mir, der glaubt sogar, dass er schon mal vor hunderten von Jahren gelebt hat. Also ganz ernsthaft, das hat ihm ein Medium mehrfach gesagt, verschiedene Medien, dass da schon mal was in einem vorherigen Leben war. Also muss er irgendwie wiedergekommen sein, wiedergeboren, auferstanden sein. In anderen Religionen, Hinduismus, Buddhismus, da will man diesem Kreislauf entfliehen und irgendwie rauskommen, wird wiedergeboren als anderes Lebewesen. Und dann mitten unter diesen verschiedenen Religionen und Anschauungen und Meinungen, die es auf dieser Welt gibt, gibt es auch diese christliche Behauptung, Aussage, dass Christus auferstanden, auferweckt ist. Und heutzutage ist es nicht mehr so, dass ein Großteil der Menschen daran glauben, dass dem so ist, was in der Bibel drinsteht. Sondern die biblische Aussage ist eine Aussage unter vielen verschiedenen Religionen und vielen verschiedenen Kulturen. Und wer das glaubt, der mag das glauben. Und wer nicht, der glaubt halt was anderes. Das ist heute so. Und trotzdem ist, wenn ich jetzt in der Bibel so nachschlage, wird ein irrsinniges Gewicht auf diese Auferstehung gelegt. Wir lesen die erste Folie. Also ich lese und ihr seht. Da heißt es, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos, aber auch euer Glaube. Der Paulus, der das geschrieben hat, der sagt, das ist nicht einfach nur eine Option, dass dieser Christus auferstanden ist. Er sagt, wenn das nicht so ist, also wenn Tote grundsätzlich nicht auferstehen, dann ist Christus auch nicht grundsätzlich, dann kann er nicht auferstanden sein. Und wenn das der Fall ist, dann ist alles, was gepredigt wird, einfach für die Katze. Dann ist das, was ich heute Morgen zu sagen habe, einfach für die Katze. Jetzt ist der Umkehrschluss natürlich nicht richtig, aber der predigt über die Auferstehung, also muss es stimmen, ist ja auch nicht ganz korrekt. Aber der Paulus war felsenfest davon überzeugt, dass dem so ist. Und dieses Wort inhaltslos, was da so im griechischen Text drin steht, das heißt so viel wie, dann ist euer Glaube leer. Dann ist euer Glaube vergeblich, es bringt nichts. Dann ist euer Glaube kraftlos. Wenn Jesus nicht auferweckt ist, dann ist alles mit diesem Christentum kraftlos, nutzlos. Und der Glaube, den wir haben, ist auch völlig nutzlos. Dann steht am Ende, gut, wir haben versucht, ein bisschen christlich zu leben und haben gebetet und Kontakt zu Gott, aber eigentlich war es nutzlos und vergeblich. Und da ist der Paulus sehr, sehr strikt und streng. Er sagt, es gibt keine andere Option. Es ist so. Und wenn jemand sich mit dem christlichen Glauben beschäftigt, sitzen viele Christen hier drin, da sitzen vielleicht einige drin, die sind wohl getauft und sind evangelisch, katholisch, wie auch immer und wollen ein bisschen im Kino einen anderen Gottesdienst anhören und denken vielleicht auch so, es ist nicht so ganz entscheidend, nicht ganz so wichtig, ob dieser Christus tatsächlich auferstanden ist. Das ist halt eine Option. Aber Jesus war ein feiner Kerl. Und das geht seit hunderten von Jahren, seit Christus Auferstehung, wird genau das diskutiert. Und Menschen sind mit dieser Auferstehung konfrontiert. Und wenn man sich anfängt, mit zu beschäftigen, muss man irgendwie Position dazu beziehen. Und die Historiker machen sich seit Jahren Gedanken drüber. War das wirklich so? Ist Jesus wirklich auferstanden? Wenn das so wichtig ist. Und deswegen wird da geforscht. Und und nachgeschaut. Und jetzt haben wir leider kein Video, was zeigt, wie Jesus tatsächlich tot war. Wir haben kein EKG, was auf Null geht. Wir haben keine Film, wir haben keinen Arzt, einen Totenschein ausgedrückt. Ist alles nicht da. Und wir haben auch keine Filme, keine Videos, wo Jesus dann aufersteht. Wir haben keine Bilder, wo seine Hände durchbohrt sind. Fehlt uns alles. Und deswegen schwimmen viele und sagen, na gut, wir können es nicht wissen. Vielleicht war es so, vielleicht auch nicht, aber das spielt jetzt für mich keine Rolle. Jetzt, der Thorsten ist nicht da, habe ich nicht gesehen. Thorsten ist Rechtsanwalt und in unserem Rechtssystem oder in allen Rechtssystemen ist es so, dass wenn dieser Hauptbeweis, also dieses Video zum Beispiel jetzt fehlt, ja, dann gibt es diese Indizienbeweise. Das sind so Hinweise darauf, dass derjenige doch der Täter ist. Ja, also wenn dann zum Beispiel eine Frau gestorben ist, umgebracht worden ist und man sieht ein Video von der Eingangskamera, da ist ein Mann reingelaufen, dann ist es ein Indiz dafür, dass er der Täter ist. Und wenn bei dem Mann dann irgendwie noch Blut an seinen Fingern gefunden wird, was Blut von Frau, dann spricht es dafür, dass der Mann irgendwie doch vielleicht die Frau umgebracht hat. Und wenn das Messer, also die Wunden zugefügt hat, dann, und er hat das Messer und er hat auch einen Beleg für die Quittung, dann ist es auch ein Indiz dafür, dass er der Täter ist. Und dann ist es oftmals so, dass jemand verurteilt wird, weil die Indizien so erdrückend sind und dass er sagt, das ist er war's. Das sind die Indizienbeweise, die spielen eine irrsinnige Rolle in der Rechtsprechung. Und so gibt es für die Auferstehung von Jesu viele Indizien. Indizienbeweise, die bestätigen und darauf hinweisen, das muss eigentlich so gewesen sein. Und die möchte ich mit euch mal einfach so stichpunktartig durchgehen. Das ist ja die nächste Folie. Das erste ist die Gründung der Kirche. Also mein Jesus war ein Jude. Das Judentum ist eine Religion und die Menschen, die zuerst zum Glauben gekommen sind, waren Juden. Und die hätten ja jetzt weiterhin an Jesus glauben können, weil die Juden warten ja auf den Messias. Die hätten ja nicht unbedingt die neue Religion gründen müssen. Aber interessanterweise ist, nachdem Jesus auferstanden war, den Leuten erschienen ist, ist eine völlig neue Religion entstanden, das Christentum. Weltweit eine der größten Religionen überhaupt. Und spannenderweise ist es so, wenn ich jetzt andere Religionen anschaue, dann ist es oftmals so, dass der Religionsstifter, Mohammed, Buddha, die haben ihre Religion zu ihren Lebzeiten gegründet. Also die haben die Statuten, die Richtlinien aufgestellt, die Regeln, und dann geht es halt so los. Und die Pharisäer, die haben gedacht, dieser Jesus, der stirbt ja, und dann ist alles vorbei. Und er starb, und es war keine Religion, es waren keine Statuten aufgerichtet, nichts, sondern es ging erst nach seinem Tod dann richtig los. Das ist ein ganz starkes Indiz, ein Hinweis dafür, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Wir haben es vorhin gehört, also wir feiern die Auferstehung am Sonntag, weil Jesus am Sonntag auferstanden ist. Das ist für uns ganz normal, weil wir alle in dieser Welt aufgewachsen sind. Da gibt es einen Montag, geht weiter bis zum Samstag und dann kommt der Sonntag. Das Wochenende beginnt am Freitagnachmittag und wir freuen uns das Wochenende, weil wir nicht arbeiten müssen. Und wenn jetzt die Diskussion losgeht, ob verkaufsoffener Sonntag und den Sonntag ganz frei machen, dann regt sich immer die Kirche so ein bisschen auf und sagt, nee, das darf nicht sein, das ist der Tag des Herrn. Aber trotzdem ist dieser Sonntag ganz fest verankert in unserer Kultur, in ganz vielen Kulturen, weltweit. Und es mag uns gar nicht ungewöhnlich erscheinen, aber eigentlich war es so, dass der Sabbat, der Samstag, der heilige jüdische Feiertag war. Und im 2. Mose, da gibt es ein Gesetz, und da heißt, wer den Sabbat nicht heiligt, der muss getötet werden. Also für den Juden bis heute ist der Sabbat eine ganz heilige Angelegenheit. Der Sabbat darf nicht verlegt werden. Es ist der Sabbat, der Samstag, der gefeiert werden muss. Und die ersten Christen, die Juden waren, die haben aus Freude darüber, dass Jesus auferstanden ist am Sonntag, haben es geschafft, ihre ganze Tradition, ihre ganze Kultur einfach über Bord zu werfen, auf die Gefahr hin, dass sie gesteinigt und umgebracht werden, und haben den Sonntag gefeiert. Und es ist ungewöhnlich. Veränderte Menschen. So wie die Juden, die Christen geworden sind, die Jesus begegnet sind, angefangen haben, anders zu leben, andere Maßstäbe zu setzen, zu Jesus zu beten und Jesus Auferstehung zu verkündigen, sind sie aufgefallen. Und es ging dann so weit, dass wenn sie ihren Glauben gelebt haben, dann sind sie auch aus ihrer Sippe, aus ihrer Familie sind sie ausgestoßen worden. Die haben alle an Gott geglaubt. Die Familie hat an Gott geglaubt. Die Juden, die Jesus gefunden haben, haben beide an Gott geglaubt. Aber das war so anders durch diese Auferstehung, dass sie in der Familie nicht mehr bleiben konnten. Die Familie hat sie teilweise sogar gesteinigt. Das ist in manchen Religionen heute noch so, dass wenn jemand zu Jesus findet, dann wird er von seiner Familie verstoßen. Und trotzdem haben das Hunderte, Tausende von Menschen gemacht, die haben es in Kauf genommen, dass sie die engsten Familienbande einfach über Bord werfen. Da ist das passiert, was ihnen wichtiger war, als diese enge Beziehung zur Familie. Die eigene Familie, denke ich an Maria, die Mutter Jesu und seine Geschwister. Die werden mehrmals in der Bibel erwähnt, wie so ein bisschen skeptisch Jesus Wirken betrachten. Also die sind keine Anhänger von Jesus, die mit ihm ziehen und es toll finden, was Jesus macht. Nee, die sind total skeptisch. Der Prophet gilt im eigenen Lande nichts, ja. Und wenn du Geschwister hast und zum Glauben an Jesus gekommen bist und dann mit deinen Geschwistern, mit deinen Brüdern, mit deinen Eltern sprichst, dann weht dir in der Regel kein warmer Wind entgegen, sondern so ein ganz eiskalter, komischer Wind. Und dann gibt es oft Streit und in der eigenen Familie ist es am allerschwierigsten zu sagen, ich glaube jetzt das. Und so war es bei Jesus ganz genauso. Die haben gedacht, das ist unser Bruder und jetzt fängt er an, hier so Sachen zu machen und Sachen zu verkündigen. Und die standen, und da heißt es in der Bibel drin, und sie glaubten nicht an ihn, dass er der Sohn Gottes ist. Und jetzt stirbt Jesus am Kreuz und die Jünger treffen sich, sind beieinander und dann heißt es in der Bibel, dass seine Mutter und seine Brüder mit dabei waren. Die haben gemerkt, dass die Jünger eine besondere Beziehung zu Jesus hatten und die hatten sie ja auch gehabt, geschwisterlich, und dann wollten sie einfach dabei sein. Aber sie glaubten es immer noch nicht. Und dann steht Jesus auf, er zeigt sich ihnen und da wird sein Bruder Jakobus einer der Kirchenmitbegründer. Lässt die ganze jüdische Kultur alles hinter sich und verkündigt die Auferstehung seines leiblichen Bruders. Halbbruders, wenn man es ganz genau nehmen will. Dann kommen die feigen Anhänger. Ihr kennt die Geschichte. Jesus wird gefangen genommen und die Jünger, die zu ihm stehen wollten, fliehen. Sie verschwinden einfach. Sie haben Angst vor der römischen Gewalt und denken, jetzt ist alles vorbei mit unserem Jesus. Wir hatten gedacht, es läuft so und so und dann wird Jesus gefangen genommen und dann wird er sogar noch gekreuzigt. Jetzt ist alles zerbrochen. Und die sind zu Tode betrübt. Sie hatten gedacht und gehofft, dass die Zukunft in Jesus liegt, dass er die Welt verändern wird, dass er Gottes Reich aufbauen wird. Und jetzt ist er tot. Und die verkrümeln sich, verschanzen sich, schließen die Türe ab, dass keiner irgendwie reinkommt, weil sie Angst haben. Und dann dreht sich's um, Jesus erscheint ihnen, und dann kommt dieser eine Tag Pfingsten, wo der Heilige Geist auf die Menschen herabfällt, und der Petrus steht auf, das war der Jesus verleugnet hatte, steht auf und predigt vor Hunderten von Leuten, und verkündigt die Auferstehung Jesu. Er verkündigt sie einfach so. Wo nimmt dieser Petrus diese Sicherheit her, dass Jesus auferstanden ist? Und dann kommt noch dieser jüdische Fanatiker, ja, Paulus. Also das halbe Neue Testament ist von Paulus geschrieben, mehr oder weniger. Ja. Paulus war ein absolut frommer Mann, der hatte regelmäßig zu Gott gebetet, er war felsenfest davon überzeugt, dass es Gott gibt und er hat felsenfest daran geglaubt, dass der Messias kommt. Und er hat sich in den Schriften ausgekannt, mehr als wir alle zusammen, das war ein Gelehrter. Und der war so überzeugt davon, dass dieser Jesus und diese Gruppierung, die ihm nachfolgt, dass die total daneben sind, dass die eine Irrlehre verbreiten, eine Sekte, Sektierer, dass er sich die Erlaubnis geholt hat, diese Christen aufzuspüren und zu steinigen und umzubringen. Und das hat er getan. Der ist rumgezogen, der große Inquisitor, und hat die Christen aufgespürt und hat sie umbringen lassen. Und nicht einfach so aus einer Laune raus, weil ein hasserfüllter, launischer Mann war. Nee, aus seiner tiefsten religiösen Überzeugung heraus, als gebildeter Mann, kam er zum Schluss, das kann nicht sein. Und dann erscheint ihm Jesus, und dann wird dieser Paulus, dieser überzeugte Jude, überzeugte Rabbi, wird zu einem absolut kühnen Verfechter von Jesus' Auferstehung. Und dieser Paulus sagt dann, wenn Christus nicht auferweckt, ist unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Was für eine Kraft steckt da dahinter? Dass Menschen so verändert werden, dass sie aus ihrem normalen Alltagstrott, so wie das ganze Umfeld lebt, so wie wir alle in unserem Umfeld leben, dass sie plötzlich rausgerissen werden und ein völlig anderes Leben führen, völlig andere Prioritäten haben. Was muss da passieren, dass das geschieht? Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, da heißt, dass die Menschen in der heutigen Zeit und auch damals das Vergnügen mehr lieben und ihre eigene Bequemlichkeit. Und dass sie eine Form der Frömmigkeit haben, das heißt zum Beispiel sonntags in den Gottesdienst gehen, aber die Kraft verleugnen. Und es gibt Hunderttausende von Christen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, die eine Form der Religion haben, der Frömmigkeit. Die glauben an den Christlichen und die glauben auch, dass Jesus wahrscheinlich auferstanden ist. Aber die Kraft verleugnen. Das heißt, mit dieser Kraft überhaupt nicht in Kontakt sind und diese Kraft auch nicht in ihrem Leben erfahren haben. Sondern die geben sich damit zufrieden, dass man halt so in seinem Ding drin ist. Yannick, unser Ältester, im Kindergarten, da ging es um Taufe, da ist irgendein Kind getauft worden, also ein Geschwisterchen. Und dann hat die Kindergärtnerin versucht, den Kindern zu erklären, was die Taufe ist, ja? Und die Taufe, sagte sie dann, die Taufe ist, also wenn man getauft wird, dann wird ein Kind zum Christen, ja? Und unser Yannick hat jetzt noch nicht das Privileg gehabt, sich taufen zu lassen, sondern der ist nicht getauft. Der ist natürlich nach dieser Definition kein Christ, logischerweise, ja? Also es ist relativ einfach, die Kinder lernen von klein auf, wer getauft ist, ist ein Christ. Und dann wird man älter, dann wird man noch konfirmiert oder gefirmt oder wie auch immer. Und dann lebt man in diesen christlichen Traditionen und Kulturen. Und Ostern wird die Auferstehung Jesu gefeiert, das weiß man. Ja. Und die Eier werden gesucht. Ist auch nicht verkehrt, die Eier zu suchen, schmeckt ja gut. Aber die Kraft, die dahinter steckt, mit der haben wir nichts zu tun. Nichts. Und dann ist unser Glaube kraftlos, wenn Jesus nicht wirklich auferweckt ist. Und dieser Paulus, dieser radikale Kerl, der hat Jesus persönlich getroffen, dem ist Jesus erschienen, der hatte eine Begegnung. Und diese Begegnung, die hat den Paulus verwandelt. Und ich vermute, dass Menschen, die eine Form der Frömmigkeit haben, also gute Christen, Anführungszeichen, ja, dass die oftmals Jesus noch nicht begegnet sind. Sie haben von ihm gehört, ja, theoretisch, und er ist der Sohn, ja, aber diese Begegnung ist nicht da. Und bei diesen ganzen Menschen, diese Indizien, die ich da jetzt da aufgezählt habe, da war das anders. Da war eine Kraft da, die Menschen radikal verändert hat. Und ich stelle mal diese These in den Raum, wenn du in deinem Leben keine radikale Veränderung deines Lebens erlebt hast, dann kann es sein, dass dir Jesus noch nicht begegnet ist. Der Paulus, nachdem Jesus ihm begegnet war, hat er sein Leben 180 Grad gedreht, ist ein glühender Verfechter von Jesu und seiner Auferstehung geworden und hat gepredigt, rumgezogen, Gemeinden gegründet. Und er sagt dann an einer Stelle, das ist die nächste Folie, und dann nur einmal klicken, dass wir den ersten Satz nur haben. Achso, das ist nur kurz, das ist, was ein Historiker gesagt hat, das könnt ihr gerade mal lesen. Ich lese vor, der Historiker muss auch eingestehen, dass die historische Kritik noch keine angemessene historische Erklärung für diese Tatsache gefunden hat. Ja, dass für den Historiker die Verwandlung in den Jüngern ein ungelöstes Problem darstellt. Er muss auch zugeben, dass die Ansicht, Jesus sei tatsächlich von den Toten auferstanden, alle Fakten erklären würde. Ja, und genauso ist es. Und dieser andere, auch irgendein Professor, der sagt, der Ursprung des Christentums ist fast unverständlich, wenn ein solches Ereignis nicht stattgefunden hat. Es ist unverständlich, ja. Und das sind alles gelehrte Leute, die sich da Gedanken mitgemacht haben. Aber da können 100 Gelehrte, 100 Wissenschaftler, 100 Professoren können drüber lehren und dir erzählen, dass es tatsächlich so sich zugetragen hat. Und trotzdem bleibt dein Leben genauso, wie es bisher verlaufen ist. Kraftlos, inhaltslos und leer. Und das will ich nicht sagen, um mich da zu erheben. Mein Leben war jahrelang inhaltslos, leer und kraftlos. Obwohl ich spannende Sachen gemacht habe. Schöne Urlaube. Die Welt entdeckt. Aber mein Leben war trotzdem leer und inhaltslos. Und diese Frage ist dann gekommen, als ich einen AIDS-Test machen musste. Und dann habe ich gefragt, was mache ich, wenn ich sterbe? Oder wenn ich diesen AIDS-Test, wenn der positiv wird, was mache ich dann? Mache ich ganz normal weiter in meinem Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Was fange ich mit dem Rest meines Lebens an, bis ich dann da niederliege? Oder die Frage ist, wenn du weißt, du wirst in einem Jahr sterben, was änderst du in deinem Leben? Wirst du genauso weiterleben wie bisher? Und wenn du sagst, nee, so will ich nicht leben. Das Leben, was ich bisher gelebt habe, das muss anders werden. Wenn ich nur noch ein Jahr habe, dann kann das sein, dass das, was du bisher gemacht hast, mit großer Freude, mit großem Engagement, dass es eventuell doch leer war. Nutzlos, vergeblich. Angesichts von so von so Dingen wie Sterben und Tod. So, jetzt zurück zu Paulus. Er hat Jesus kennengelernt und dieses eifrige Leben als Jude hat sich radikal gewandelt in ein total radikales Folgen von Jesus. Und dann sagt er an einer Stelle, wo er sagt, alles, was ich in meinem Leben bisher als Gewinn betrachtet habe, was mir wichtig und was mir kostbar war, angesichts dessen, was ich in Christus gefunden habe, ist es Dreck. Und es kann sein, dass dein Leben jetzt eigentlich okay ist. Also es ist alles da, ein Haus, ein Auto, Familie, Kinder, alle sind vielleicht sogar noch gesund, ja. Aber trotzdem ist es letztendlich leer. Und es könnte sein, dass der Zeit in dein Leben kommt, wo du sagst, jetzt, wo ich Christus kennengelernt habe, im Vergleich dazu erscheint mir das Vorherige als inhaltslos, als leer. Und dann sagt der Paulus, das ist jetzt die nächste Folie, erstmal den ersten Teil. Also ihn möchte ich immer besser erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Und der Paulus, der hat ja die Kraft Christi erfahren. Der hat also kühne Sachen mit Jesus erlebt. Und da geht er schon ein paar Jahre mit Jesus und dann sagt er trotzdem, ich möchte ihn immer noch besser kennenlernen. Also es reicht nicht, ihn einmal zu kennen und dann ist gut, sondern ich möchte ihn noch besser kennenlernen. Ich möchte noch näher mit diesem Christus zusammenkommen. Und nicht nur ihn, Jesus, erkennen das Wort, was im Griechischen drinsteht, das heißt, also kennenlernen aufgrund von Erfahrung. Also er will diesen Jesus erfahren. Er will kein theoretisches Wissen über diesen Jesus anhäufen, sondern er will den erfahren, als Mensch, als Person. Und nicht nur ihn als Person, sondern er will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Er will nicht die Kraft entdecken, die dazu geführt hat, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, sondern er will die Kraft, die dadurch freigesetzt wird, dass Jesus auferstanden ist, die will er kennenlernen. Und die Kraft, die da drin ist, die verändert unser Leben. Die hat mein Leben verändert und die kann dein Leben genauso verändern. Und sitzen viele da, deren Leben radikal verändert worden ist durch diese Kraft. Und das heißt nicht zwingend Auferstehung von Toten, das heißt nicht zwingend körperliche Heilung. Die Apostel sind rumgelaufen, frisch nachdem Jesus auferstanden war, und dann liegt ein Gelähmter vor der Kirche und der will betteln und fragt, ob sie ihm was geben könnten. Und dann sagt der Petrus zu ihm, wir haben nichts, was wir dir geben können, außer, dass wir dich gesund machen können, sinngemäß. Und in der Kraft Jesu lässt er diesen Mann gesund werden und der Gelähmte steht auf und kann gehen, konnte noch nie laufen. Und der ist total begeistert, dass die so ein Wunder getan haben und dankt ihm. Denkt sich, das sind ja mächtige Leute, dieser Petrus mit seinen Jüngern, diese Apostel, die haben Kraft. Und dann sagt der Petrus zu ihm und sagt, glaub nicht, dass es unsere Kraft ist. Sondern durch den Glauben an Jesus ist das Wunder möglich gewesen. Durch den Glauben an Jesus, durch die Begegnung mit Jesus, wird Kraft freigesetzt. Körperliche Heilung in dem Fall. Aber das kann auch Kraft sein, die dich freisetzt, dass du von Drogen loskommst. Oder von anderen Abhängigkeiten. Das kann sein, dass du frei wirst, weil ein Zorn in dir hochkommt, wenn du nur deine Eltern siehst oder hörst. Dass ein Groll einfach da ist. Und der plagt dich und du denkst, jetzt ist alles gut, du hast sie 2 Jahre nicht gesehen, dann sind sie wieder da und dann kommt sie wieder hoch. Und da brauchst du Kraft in deinem Leben, um da rauszukommen. Und deswegen sagte Paulus, ich möchte ihn immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung. Die Kraft will in seinem Leben immer mehr erfahren, weil er weiß, wie gebunden er ist. Er weiß, dass er schwach ist. Er weiß, dass er nicht aus eigener Kraft so leben kann, wie es gut wäre. Und da streckt er sich nach dieser Kraft aus. So, und jetzt möchte ich was mit euch machen. Es ist immer eine Sache, in so einem schönen Kinosessel drin zu sitzen, so im Dunkeln hinten, da vorne redet einer, so ein bisschen passiv und so intim, das ist schön, ja. Und der kann ja viele Sachen sagen, das kann ich ranlassen an mich oder nicht. Das macht manchmal Unterschied, wenn man das, was man liest, dass man es laut ausspricht. Und ich möchte, dass wir all diesen Vers gemeinsam einfach mal lesen. Laut lesen. Und ob du es glaubst oder nicht, spielt noch keine Rolle. Oder vielleicht ist es auch ein Wunsch in dir. Dann ist gut. Aber einfach, dass wir diesen Satz mal lesen. So wie Kinder, wenn sie was lernen sollen, sagt man den les laut vor, dann lernst du besser. Ja? Und deswegen lesen einfach mal laut und ihr achtet einfach mal drauf auf das, was in euch dann passiert. Ob das sich so arg fremd anfühlt und nach der Mutter, ja. Aber wir lesen es ja einfach mal, ja. Und zwar, ihr müsst jetzt, also Kino hat eine andere Akustik, ihr müsst laut sprechen, ja. Sonst denkt ihr, redet ganz alleine. Also ihr müsst laut reden, dann hört man es so ein bisschen so insgesamt, gell. Also, wir fangen an. Ihn möchte ich. Okay. So, und jetzt sind wahrscheinlich ein Großteil oder viele sind da, die sagen, ja, das will ich eigentlich. Das will ich eigentlich. Die Sache hat einen Haken. Ich habe jetzt diesen Vers einfach mitten im Satz aufgehört, der Paulus hat weitergeredet oder weitergeschrieben. Ja? Und jetzt gucken wir gerade den zweiten Teil an. Was sagt er? So, und jetzt sagt man den gleichen Satz, den ganzen Vers nochmal gemeinsam laut durch. Einfach nur mal lesen halt, dass wir es gelesen haben. Ja? Also, ihn. Okay, das fühlt sich ähnlich an, aber anders, oder? So ein bisschen. Imke hat vorhin in der Begrüßung so schön gesagt, ja, in Jesus haben wir die Fülle, so sinngemäß, ja. Und Jesus beschenkt uns, ja, das ist so. Er ist gekommen, uns die Fülle zu geben. Aber wenn ich jetzt dann den Paulus anschaue, ich weiß nicht, wie oft er gesteinigt worden ist, also man kann es nachlesen, wie oft er verfolgt worden ist, verprügelt. Jakobus, sein Bruder, was dem widerfahren ist. Petrus ist umgekehrt aufgehängt, gekreuzigt worden. Ja, die haben die Fülle gehabt. So, ich befürchte, dass wir alle, wie wir so sitzen, inklusive mir, dass wir so eine Form von einem bequemen, seichten Christentum haben. Jesus, ja, und Jesus ist da und er hilft uns. Ja, er hilft uns. Da ist auch sein Job, macht er. Weil er liebt uns ja, er ist der liebende Vater. Aber dieser Vers, den ich vorhin so zitiert habe, dass unser eigenes Vergnügen, unsere Bequemlichkeit uns wichtig ist und dass wir eine Form des Christentums haben, aber deren Kraft verleugnen, das trifft ein Stück weit auch auf mich zu. Und wenn ich diesen Satz da so lese, dann sage ich beim ersten Teil mit ganzem Herzen, ja, das will ich. Ich brauche Gottes Kraft in meinem Leben. Jeden Tag, immer mehr. Und den zweiten Teil, der geht mir ganz, ganz schwer und zäh von den Lippen. Und an seinen Leiden teilhaben. Wenn ich um Handzeichen bitten darf, wer kann das sagen so? Okay, also es ist nicht ganz die Hälfte, wahrscheinlich deutlich weniger. Was meint der Paulus damit? Ich will an den Leiden Christi teilhaben. Wie kann jemand dazu kommen zu sagen, ich will an den Leiden Christi teilhaben? Wahrscheinlich ist es so, wenn du einen geliebten Menschen hast, der im Krankenhaus liegt, oder als Eltern ist es vielleicht leicht sich vorzustellen, wenn man ein Kind hat, was sich verletzt hat. Unser Mittlerer ist vor einem Jahr mal in so Glasscherben reingelaufen und hat geblutet, also wie auf Deutsch wie ein Schwein, ja, und hat geschrien und stand da und ich wollte am liebsten ihm den Schmerz wegnehmen. Ich wollte nicht, dass er leidet, weil ich ihn lieb habe. Und Paulus hat Jesus lieb und er möchte teilhaben an dem Leiden. Er möchte da mittragen, ein Stück weit. Natürlich kann er nicht die Schmerzen, die Jesus erlitten hat am Kreuz, das geht ja nicht, ja. Aber in dem Maße, wie er mit Jesus lebt, erfährt er, dass er genauso verfolgt wird, er wird genauso verlacht wie Jesus. Er hat andere Prioritäten im Leben. Und weil er andere Prioritäten hat, hat er nicht die Dinge, die andere Menschen haben. Paulus hat kein schönes Häuschen gehabt mit Garten. Und seine alten Schulkumpels und seine Freunde vielleicht schon. Und vielleicht geht's dir auch so, dass du, also ich für meinen Teil, Studienfreunde von mir, denen geht's finanziell sehr gut, mir geht's auch gut, aber denen geht's sehr, sehr gut. Und die hängen sich richtig in ihren Job rein und da geht richtig viel. Die Zeit habe ich gar nicht mal wegen der Familie, auch wegen der Gemeinde, wegen dem, was mir wichtig geworden ist durch Jesus. Und dann muss man aufpassen, dass man nicht neidisch wird und denkt, oh, was haben die Schönes. Könnte ich auch, wenn ich mehr, irgendwie so. Und das ist ein Stück weit ein Leiden. Da leide ich ein Stück weit, weil ich Jesus als meine Priorität in meinem Leben habe. Wenn ich nicht das haben kann, was ich hätte, das ist ein Leiden ein Stück weit. Und der Paulus, der sagt es, an diesem Leiden will ich teilhaben. Ich sag ja zu diesem Leiden. Ich sag ja, dass mein Leben anders verläuft. Ich nehme es in Kauf, dass mein Leben nicht so läuft, wie das aller anderen Menschen. Mutter Teresa ist ja uns allen ein Begriff, ja. Die hat, als Nonne hätte sie ja irgendwie in einem schönen Kloster gemütlich ihre Tage verbringen können und beten und jeden Tag was zu essen haben, so. Nee, die hat sich da irgendwie so einen anderen Job ausgesucht oder von Gott, ist von Gott einen anderen Platz gestellt worden. Und hat den Ärmsten der Armen gedient, die Ignoranz der Reichen erlebt und hat sich da aufgeopfert. Die hat weggeschaut von ihrer Bequemlichkeit, von ihrem Vergnügen. Die hat bestimmt keinen DVD-Player gehabt oder irgendwie so flach. Hat sie PC alles nicht da gewesen, ja. Brauchen beruflich, ich weiß. Aber die hat sich bewusst dafür entschieden, Menschen zu helfen, die es nötig haben. Und das geht besonders gut da in Kalkutta, wo sie war. Hier haben wir unsere Krankenhäuser, unser Sozialsystem, da ging es besonders gut. Und deswegen ist sie da hingegangen. Die hat an den Leiden Christi teilgenommen und hat ihre eigene Bequemlichkeit und ihre Vergnügung hat sie hinten angestellt. Und warum? Weil ihr Jesus begegnet ist. Ich weiß nicht genau, wie das bei ihr war, aber Jesus ist ihr begegnet und Jesus wurde ihre Nummer eins. Und deswegen hat sie die Kraft gehabt, eine radikale Lebenswende zu vollziehen. Nicht jede Nonne macht es. Ja? Das war aber ihr Weg, das, was Jesus ihr gezeigt hat. Und das hat sie getan. Und so verstehen wir vielleicht ein Stück weit mehr, was es heißt, an Christi Leiden teilhaben. Und das geht weiter, wenn in der Erziehung, im Berufsleben, wenn du dafür einstehst, was dir wichtig geworden ist, Ehrlichkeit. Ja, den Chef nicht am Telefon verleugnen, wenn er sagt, ja, sag, ich bin nicht da und er steht neben dir oder so. Sondern dass du einfach ehrlich bist, obwohl du Nachteile davon trägst. Dann leidest du mit. Dann leidest du wirst verlacht vor deinen Kollegen. Einer bei uns am, schon Mini-Church, also wir haben Bibelstammtische jetzt in Wertheim, der sagt, der arbeitet so eine Crew von 4-5 Leuten und die haben so kleine Handys da, so mit da kann man irgendwie Filme anschauen und da kommen dann so ein Computer in der Firma ran und da ziehen sich immer so Pornos raus und rein und er zeigt diese verschweinten Dinger da, seinen Kollegen irgendwie so. Und dann hat er die zur Rede gestellt. Also der eine, ein Drahtzieher und die anderen waren so mit dabei gestanden und die anderen sagten, mit denen konnte man so reden und die haben gesagt, ja, das ist eigentlich ein Blödsinn, verheiratet alle natürlich, gell? Und dann hat er in der großen Runde öffentlich das, also hat er gesagt, er findet es nicht gut, also ganz liebevoll und nett, ja, was da so abläuft. Und dann ist er von allen verlacht worden, einfach ausgelacht worden. Auch die im Einzelgespräch es eingesehen haben. Und da hat er Teil an den Leiden Christi. Und er ist noch gar kein Christ. Aber der hat sich aufgemacht, Jesus zu suchen. Der möchte die Kraft seiner Auferstehung mehr und mehr kennenlernen. Und deswegen streckt er sich nach Jesus aus. Dass diese Kraft in sein Leben reinkommt. Und da ist Jesus schon dran, der zieht an ihm. Und im zweiten Teil, und so seinem Tod gleichgestaltet werden. Also, das ist auch wieder schwierig so. Also, wie kann ich da seinem Tod gleichgestaltet werden? Also erstmal sagt der Paulus, er will Jesus erkennen, ihn kennen, er will die Kraft kennenlernen und an seinen Leiden teilhaben. Er will die Leiden erfahren, steht so drin. Also, das will er alles. Jesus, Kraft und Leiden, das will er erfahren. Und jetzt so vom Kontext, vom Grammatikalischen, kommt jetzt und so oder in dem seinem Tod gleichgestaltet zu werden. Also diese drei Dinge, die kriegt er so, dass er seinem Tod gleichgestaltet wird. Das ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Und jetzt sage ich es mal ein bisschen anders in meinen Worten. Und so seinem Sterben gleichgestaltet werden. Also Jesus ist zwar an diesem einen Punkt am Kreuz gestorben, wo er sein Leben hingegeben hat, aber der ist vorher schon eine ganze Weile gestorben. Der hat eine Tischlerausbildung gemacht bei seinem Zimmermann, bei seinem Vater. Da hat er ganz normal gelebt, da gab es nichts von diesem Leiden irgendwie so groß und dann ist er in die Öffentlichkeit gegangen. Und dann ging das Leiden los. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir können an Christus glauben, wir können wissen, dass er der Chef ist, aber wenn wir an die Öffentlichkeit gehen, wenn wir uns outen, dann geht's Leiden los. Vorher nicht. Erst dann. Und dann hat Jesus angefangen zu sterben. Er hat jetzt erfahren, dass seine Familie, seine Brüder, also nicht mehr hinter ihm stehen. Das war schmerzhaft. Und dann ist er all dem, was diesem 30-jährigen Leben als Zimmermann, als Sohn seiner Eltern, als der hat ja Freunde gehabt mit Sicherheit, was da wichtig war, das ist alles weggebröselt. Er ist schon umhergezogen, kein richtiges Bettchen mehr, ja, keine Matratze, keine Zudecke, sondern man weiß nicht, wo man schläft nachts, ist auf die Wanderschaft gegangen. Und dann ist all das, was er vorher so gehabt hat, das ist so weggebröselt, die Anerkennung, die Bequemlichkeit, das Vergnügen. Und erst im Auftrag nachgegangen, den Gott ihm gegeben hatte. Und der Paulus, der sagt, diesem Sterben, diesem Abschied nehmen, von meinen eigenen Vergnügungen, Bequemlichkeiten, das, was mir bisher kostbar und lieb war, von dem will ich Stück um Stück Abschied nehmen. Und das heißt nicht, dass Jesus jetzt hergeht und sagt, also wenn du Christ wirst, dann darfst du das nicht mehr machen. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass der Paulus Jesus kennenlernen möchte. Er möchte die Kraft und diese Leiden erfahren. Er möchte ganz nah an Jesus dran sein. Und wir sind dann nah an Jesus dran, wenn wir seinem Sterben gleich werden. Wenn ein Stück von dem, was uns wichtig ist, wenn es stirbt, wenn das Alte wegkommt. Die Kraft Gottes kommt dann in unser Leben rein, wenn wir das, was wir festhalten, was wir da haben, wenn wir es loslassen. Und deswegen dürfen wir nicht drin stehen bleiben und sagen, wir möchten ihn immer besser kennen und die Kraft seiner Auferstehung. Ja, super, ne. Das ist das Ganze, das gibt's im Paket nur. Das ist das ganze Paket. Und das klingt erstmal nicht so attraktiv, aber wir dürfen nicht vergessen, der Paulus hat zu dem Zeitpunkt Jesus schon eine ganze Weile gekannt. Der hat Jesus zu diesem Zeitpunkt besser gekannt als die allermeisten von uns. Und deswegen können wir auch so freimütig das einfach so sagen, aus tiefster Seele raus. Und es kann sein, dass wir alle, oder wahrscheinlich nicht an diesem Punkt stehen, wo der Paulus gestanden ist. Sondern wir stehen alle irgendwo, die einen denken, dass es vielleicht theoretisch richtig ist mit diesem Kreuz, mit dieser Auferstehung, mit Jesus. Die anderen glauben das ja, aber keine Kraft. Die anderen haben diese Kraft schon ein Stück weit erfahren. Die wollen aber Jesus besser kennenlernen. Also wir stehen alle an ganz, ganz verschiedenen Punkten. Und der Paulus geht so, als jemand, der Jesus ganz, ganz eng kennt. Der geht so voran, wie so ein Leuchtfeuer irgendwie. Sagt, das ist die Richtung. Da zieht's mich hin. Wo zieht's dich auch in diese Richtung? Möchtest du auch diesen Jesus immer besser kennenlernen? Im ganzen Paket. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir jetzt diesen Paulus fragen würden, den Petrus, den Jakobus oder diese ersten Jünger fragen würden, wie ist dein Leben? Hast du Erfüllung in deinem Leben? Dann würden die, ob sie jetzt gerade frisch ausgepeitscht worden sind oder ob sie darben oder wie auch immer, dann würden die mit dem leuchtenden Augen würden dir sagen, ja, Jesus ist mir alles. Und es ist weltweit bis heute so, dass Christen, die verfolgt werden, denen es wirklich schlecht geht, die haben das Feuer in den Augen. Und bei uns in unserer bequemen Gesellschaft, wo es uns insgesamt allen relativ gut geht, da hat man dieses Feuer selten. Und da wünsche ich mir mehr von. Für mich und für euch, für uns alle. Jetzt möchte ich noch überlegen, was wäre passiert, wenn dieser Jesus, diesen Petrus, nicht erschienen wäre? Oder was wäre passiert, wenn Jesus diesen Paulus nicht erschienen wäre? Oder seinem Bruder Jakobus? Was wäre dann passiert? Es fühlt sich keiner richtig angesprochen, der ist zu groß, also ich muss ja reden hier. Gell? Also wahrscheinlich wäre herzlich wenig passiert, zumindest wir hätten es überhaupt nicht mitgekriegt, logischerweise. Der Paulus hätte weiterhin die Christen abgemetzelt, ja, und hätte sich dabei saugut gefühlt. Und wenn er einen Tag vor Gott gestanden wäre, hätte Gott ihm gesagt, Paulus, das war nix. Also, kein Platz für dich im Himmel. So nicht. Ja, und wir hätten es gar nicht mitgekriegt. Aber Paulus, nichts hätten wir von ihm gewusst. Also Paulus ist relativ klar, da hätte sich nichts verändert. Das ist dieser Petrus, der Jesus verleugnet hatte. Der wäre wahrscheinlich sein Lebtag rumgelaufen und hat gedacht, damals, da hätte ich zu diesem Jesus, an den ich geglaubt habe, zu dem hätte ich stehen müssen. Da hätte ich Rückgrat beweisen müssen. Da hätte ich sagen müssen, ja, ich kenne diesen Jesus. Das ist, dem glaube ich und dem vertraue ich. Und er wird sein Leben lang wahrscheinlich gedacht haben, dann sagt er, ich habe versagt, einfach versagt. Ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Das wäre so schön gewesen, wenn wir mit Jesus Gottes Reiche bauen hätten können. Das wäre gut gewesen. Und dann hätte Petrus eines Tages wäre wahrscheinlich auf eine angenehmere Art und Weise gestorben, wie er tatsächlich gestorben ist. Ja, Frau, Kinder, so irgendwie, wäre er irgendwann gestorben und hätte seinen Engelkindern erzählt, damals diesen Jesus, ich habe den persönlich kennengelernt und das war eine tolle Zeit. Und dann hätten seine Kinder gesehen, wie er so ein wehmütiges Gesicht kriegt vielleicht und wie vielleicht auch eine Träne runterkullert. Und dann denken die Kinder, Mensch, der Jesus muss echt ein feiner Kerl gewesen sein. Und dann wäre er gestorben und wir hätten keinen Brief von ihm. Aus mit Petrus. Und dieser Jakobus, der hätte wahrscheinlich sein Leben lang gedacht, also eigentlich war mein Bruder immer ein netter Kerl, immer. Und dann haben sie ihn gekreuzigt. Ja, der hat es auch ein bisschen übertrieben. Also hier mit dieser, also was er gepredigt hat und mit den Heilungen und sagen, ich bin Gottes Sohn, das war doch mein Bruder, mein Halbbruder. Irgendwie. Und er hat immer so gedacht gehabt, naja, das ist komisch. Also ein blöder Tod für meinen Bruder. Und dann hätte Jakobus auch keinen Brief geschrieben später. Er hätte die Kirche nicht gegründet und wir würden von Jakobus auch nichts wissen. Ja, einfach im Sand verlaufen. Und so könnte ich jetzt weitermachen. Ja. Und jetzt möchte ich einfach mal so ganz, genau, steht schon da, was passiert, wenn Jesus dir nicht begegnet? Wenn er dir nie begegnet, dann geht dein Leben einfach so weiter, wie es jetzt gerade läuft. Sonntags mal in den Gottesdienst reinhocken, all die Schwierigkeiten, die man halt so hat, aber man schlägt sich so durch, dann ändert sich nichts groß. Und wenn jemand von euch Jesus schon kennengelernt hat und sagt, es reicht mir, dass ich ihn einmal gesehen habe, also jetzt mache ich halt das so weiter, was mir so wichtig geworden ist. Also, Jesus, ich bin engagiert in der Gemeinde, da stehe ich vielleicht vorne in der Band und singe so und ist auch okay, wir haben auch unsere Mini-Church, Hauskreis ist ja gut so, mit Bibel nachdenken. Dann läuft es einfach so weiter. Aber es kann sein, dass diese Begegnung noch aussteht oder dass Jesus in deinem Leben noch was anderes machen möchte. Ich denke, wenn wir jetzt so mit Gott, mit Jesus so am Tisch sitzen würden mit ihm durchsprechen und würden sagen, Jesus, wie hast du dir mein Leben vorgestellt? Dann hätte er wahrscheinlich eine klare Vorstellung von. Und das wäre vielleicht eine Vorstellung, die völlig anders als das, was wir jetzt gerade leben. Du und ich, völlig anders. Wenn Paulus mit Gott am Tisch gesessen wäre, bevor er Jesus begegnet hätte, dann hätte Paulus gesagt, Gott, was hast du mein Leben vor? Ist so okay, bin ich in der Spur drin? Und dann hätte Gott gesagt, Paulus, ich habe was ganz anderes für dich vor. Ich habe einen anderen Plan mit dir. Und der ist so radikal anders, ich kann es dir gar nicht sagen, weil das übersteigt das, was du fassen kannst. Und Jakobus und Petrus und grad geht's so weiter. Und all die Leute hätten nie gedacht, dass ihr Leben so einen Kurs einschlagen könnte. Einen schwierigen Kurs. Und viele von uns sitzen auch hier und wir haben bisher einfach nur den normalen Fahrwasserkurs gehabt. Und es kann sein, dass wenn du mit Gott am Tisch sitzt, wenn Jesus dir begegnet, dass er Sachen dir in dein Leben reinspricht, die eine neue Kraft in dein Leben reinbringen, dass dein Leben eine andere Richtung nimmt. Und vielleicht ist es so, dass Gott schon zu dir gesprochen hat, dass du schon innen drin weißt, das geht woanders hin. Dass er dich da vorbereitet langsam. Und dann kann es sein, dass in den nächsten Tagen, vielleicht heute, eine Entscheidung gefällt wird, dass dein Leben in eine andere Richtung geht. Und das ist aber nicht nur eine einmalige Sache, sondern das ist eine Sache immer wieder. Jesus immer besser kennenlernen, wie so ein Bergsteiger. Der will einen Berg erklimmen, er will ganz hoch hinaus und dann sieht er unten im Tal, sieht er den Gipfel ganz hinten und dann läuft er hoch und denkt, jetzt habe ich ihn gleich, dann kommt ein Hügel und dann sieht er, na, das ist schon mal ein Zwischenberg, ja. Und dann geht's nochmal runter, dann geht's nochmal hoch und dann, jetzt habe ich's, und dann geht's nochmal eine Kurve. Und so ist mit Jesus auch, wenn wir denken, jetzt haben wir es begriffen, da kommen noch ein paar Berge, ja. Aber die Ausrichtung ist wichtig, dass wir uns ausstrecken nach ihm und dass wir uns von ihm verändern lassen. Bei dieser Frage, was passiert, wenn Jesus dir nicht begegnet, könnten wir auch fragen, was wäre passiert, wenn Jesus dir nicht begegnet wäre? Also für die unter uns, denen Jesus schon begegnet ist. Was wäre mit deinem Leben? Also von mir weiß ich definitiv, ich würde nicht hier stehen. Ich habe in der Schule früher einen roten Kopf gekriegt, wenn der Lehrer mich angesprochen hat. Noch schneller bin ich rot geworden, wenn Frauen mich angesprochen haben. Das hat sich ein bisschen gebessert jetzt, gell? Also. Aber ich würde nicht hier stehen. Und ich wäre auch nicht hier in Würzburg gelandet. Gott hat mich hierher gebracht. Und einige von euch, ich könnte jetzt wahrscheinlich das Mikrofon hier rumgeben, und einige von euch würden sagen, in meinem Leben wird es völlig anders ausschauen. Und wenn ich so in die Reihen schaue, so ein paar Gesichter ansehe, dann weiß ich, euer Leben wäre völlig anders. Wenn Jesus euch nicht begegnet wäre. Der Auferstandene, nicht ein Glauben, theoretischer Glaube an irgendeine Person, die irgendwann mal gelebt hat, sondern Begegnung mit Jesus. Und jetzt frage ich so zum Abschluss, wie begegnet uns Jesus? Wie ist er dir begegnet? Und auch jetzt wieder, wird man, wenn das Mikro jetzt durchgehen würde, da würden jetzt ganz viele Geschichten kommen. Und vielleicht sogar einer dabei, der tatsächlich eine Erscheinung gehabt hat, dass es ihm wirklich körperlich oder in Vision begegnet ist. Das macht Jesus bis heute. Und andere würden sagen, Jesus ist mir anders begegnet. Und ich möchte zwei Möglichkeiten mit euch einfach so kurz anreißen. Erzähle ich von mir, wie es mir gegangen ist, als mir Jesus begegnet ist. Ich hatte keine Erscheinung, ich hatte keinen Traum, kein Bild oder so, sondern ich war auf der Suche nach einem sinnerfüllten Leben aufgrund von diesem AIDS-Test, was ich gesagt hatte vorher. Ich wollte, dass mein Leben Sinn hat, nicht leer ist. Und dann bin ich, aufgrund meiner Abenteuerlust, habe ich mich in Afrika auf einem Schiff anwerben lassen. Da konnte man Zähne ziehen, halt kostenlos. Ich bin Zahnarzt von Beruf. Und dann habe ich gedacht, das ist cool, im Ausland mal irgendwie so Zähne ziehen, bei Schwarzen. Und als ich mich da beworben habe auf dem Schiff, die waren total fromm. Die haben irgendwas erzählt, ja, Jesus liebt uns und wir wollen Gottes Liebe weitergeben. Und ich dachte, die sind völlig abgedreht. Ja? Also ich war ja evangelischer Christ. Und die haben da gestrahlt und von dem Jesus erzählt und die haben Auftrag in Afrika. Und ich dachte, irgendwie total verrückt, die Leute. Na gut, aber das ist schon spannend, auf dem Schiff mal ein bisschen Zähne ziehen. Gell? Und so bin ich da hingegangen. Und dann habe ich diese Menschen erlebt, die da teilweise seit Jahren auf diesem Schiff leben. Und gleich am zweiten Tag hat einer, so Stichwort Kraft der Auferstehung, ja. Also ich habe da nicht gleich am ersten Tag Totenauferweckung gesehen oder irgendwie, oder dass sie gebetet haben und die Zähne sind gesund geworden. Das ist ja nicht geschehen. Aber ich habe am zweiten Tag oder am dritten Tag habe ich eine nasse Hose gehabt und bin in den Trockenraum gegangen, also wo die Wäsche trocken stand, hatte keine Ahnung. Eine Frau hat mir gesagt, wie man das funktioniert. Und dann hat sie aus einer anderen vollen Wäschetrommel das Zeug rausgeholt, hat meine nasse Hose rein und sagt, hier musst du drücken, eine Stunde kommst du wieder, ist die Hose trocken. Wie halt ein Trocken funktioniert. Und dann bin ich wiedergekommen, meine Hose war weg und ein alter bärtiger Mann steht da, ja, und sieht, dass ich was suche. Und dann fragt er mich so, also auf Englisch, ich sage das Deutsch, sagt er so, war das deine Hose? Da sage ich, ja. Und dann sagt er, und die Wäsche, die drin war meine vorher. Und die war wohl noch nicht ganz trocken. Und dann hat er mich angeschissen. Also zu Recht, ja. Also ich kann nicht fremde Wäsche rausnehmen. Dann habe ich dann in meinem Englisch so irgendwie versucht, dem zu erklären, dass ich bin zweiten Tag hier, habe ich gesagt, und ich wusste nicht, und jemand hat mir geholfen und hat es dann so gemacht. Also tut mir leid, das wollte ich nicht so. Irgendwie war ganz voll Rolle, gell. Und dieser grimmige Mann, so ein Vollbart hat er gehabt. Nicht alle Christen haben Vollbart, aber er hatte einen. Und dann guckte mich so an und ich merkte so, wie es in ihm ratter, ja. Und dann hat dieser Mann sich bei mir entschuldigt. Da hat er vielleicht 10 Sekunden für gebraucht. Und dann hat er sich entschuldigt bei mir. Und das ist die Kraft der Auferstehung. Da ist ein Mensch, der einen Fehler sich eingestehen kann und dann sagen kann, es tut mir leid, ich habe was falsch gemacht. Und das ging mir dann 3 Wochen lang so. Also nicht, dass die mich mal angeschissen haben, ja. Aber 3 Wochen lang ging es mir, dass ich Menschen erlebt habe, die haben eine Kraft in ihrem Leben gehabt und haben Dinge anders gemacht, als ich sie gemacht habe. Und die haben das wirklich geglaubt. Und weil es in der Bibel drinsteht, deswegen haben sie es so getan. Die haben was riskiert. Und wenn du Menschen erlebst, die Jesus kennengelernt haben, dann merkst du, dass da eine Kraft ist. Die haben was, was du nicht hast. Und in der Bibel heißt, Christus lebt in uns. Jesus will in uns wohnen. Er will in dir wohnen. Das ist seine Haupttaktik oder seine Hauptstrategie, würde ich sagen. Er will in uns Wohnung nehmen und unser Leben verändern. Und indem unser Leben verändert wird, sehen das andere Menschen. Und ich habe zu Jesus gefunden, weil ich ihn gesehen habe. In den anderen Menschen. Und ich habe gesehen, wie die Menschen sich gefreut haben, dass Jesus an mir arbeitet. Und die haben für mich gebetet. Viel. Und haben sich bemüht und einfach, haben richtig gerackert. Und so soll es auch mit uns sein. Wenn dir Jesus begegnet ist und er in dir ist, dann muss er in dir Raum gewinnen. Er muss leben können. Und damit er in dir leben kann, dann müssen wir von dem Alten Abstand nehmen. Wir müssen das Alte loslassen, was unser Leben dominiert. Also wenn Jesus in uns Gestalt nehmen will, dann geht es nicht, dass wir jeden Abend 4 Stunden jetzt Computerspiele machen oder vorm Fernseher sitzen. Das ist nicht verboten, Fernsehen zu gucken. Aber das geht nicht. Dann ist das eine alte Gewohnheit, die verhindert, dass Jesus in der Kraft, also Gestalt annehmen kann. Und der Paulus sagt, alles, was vergangen ist, was ich früher als Gewinn betrachtet habe, das ist im Vergleich dazu, Jesus kennenzulernen, ein Dreck. Und ich will ja nicht sagen, lass es sein, das darf nicht tun. Das ist Religion, das ist Gesetzlichkeit. Also irgendwie so Regeln aufstellen, damit man ordentliches christliches Leben, darum geht's nicht. Es geht darum, diese Sehnsucht, die Gott in uns reingelegt hat, in uns alle, ob wir es wissen oder ob wir es schon wissen oder noch nicht wissen, dass diese Sehnsucht in uns Raum gewinnt und dass wir dieser Sehnsucht nachgeben und dass wir unser Leben, wenn diese Sehnsucht in deinem Leben wirkt und aktiv ist, dass du einfach Entscheidungen triffst und sagst, ich nehme mir Zeit, ganz bewusst, weil du sagen kannst, ihn möchte ich immer besser erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und an seinen Leiden teilhaben und so seinem Tod gleichgestaltet werden. Um ihn geht's mir, damit ich das ergreife und erfasse. Und das ist eine Sache, die läuft nur zwischen dir und Jesus ab. Das war der eine Part, dass wir Jesus in anderen Menschen sehen und erleben, dass wir eine Sehnsucht nach dieser Kraft kriegen. Und das andere, was oftmals passiert, sind Lebensumstände. Also wir alle stecken ja so drin, familiär, haben Eltern, Großeltern, Sterben, Tod, Krankheit, Arbeitslosigkeit. Also keiner von uns läuft so rosa-rot gerade durchs Leben. Und je älter wir werden, ich bin jetzt 41, ja, und meine Gelenke tun immer so wie früher. Und beim Arzt war ich mal, das war schon ein paar Jahren, da sage ich immer, wenn ich aufstehe, der erste, dritte Schritt mit dem Fuß, die ersten, also wenn ich auftrete so aus dem Bett raus, dann sticht es mir in die Sohle unten so rein. Dann war ich schon arg beunruhigt, was es sein könnte. Und dann guckt er mich so an und sagt, Jochen, weil du wirst halt einfach alt. und wenn man diese Umstände, die wir alle so haben, Alter, Krankheit ist ja eine harmlose Geschichte, aber es gibt ja wirklich ernsthafte Sachen, die bringen uns ins Nachdenken. Die bringen uns dazu, dass wir unser Leben hinterfragen und das, was wir jeden Tag so tun. Und diese Umstände, die sind meiner Überzeugung nach in allermeisten Fällen von Gott, dass Gott es zulässt. Und wir haben es oft, also jetzt, wenn du schon in einer Mini-Church bist oder irgendwie, oder auch selber schon, du bist vielleicht gar nicht in der Gemeinde engagiert, aber du glaubst an Gott und du betest zu Gott, dann liegst du abends im Bett und sagst, lieber Gott, schenk das. Und dann wendest du dich an Gott und möchtest, dass er dir hilft. Ja, und das ist auch richtig so, dass wir Gott bitten sollen. Aber es kann sein, dass dein Gebet in eine ganz falsche Richtung geht. Weil Gott sagt, ich habe dir das geschickt, damit du ins Nachdenken kommst. Ich habe das geschickt, damit du dich nach mir ausstreckst, dass du die Zeit mit mir suchst. Ich habe das ganz bewusst zugelassen. Gott hat zugelassen, dass der Paulus x-mal gesteinigt worden ist, voll im Knast umgebracht. Er hat es zugelassen. Das hat zum Plan Gottes gehört. Und Gott verändert uns dadurch. Durch diese widrigen Umstände. So, und alle, wie wir hier sitzen, wir haben entweder widrige Umstände in unserem Leben gehabt oder stecken mittendrin. Und die meisten von uns kennen auch Menschen, in denen Jesus lebt, dass da Kraft ist. Und ich wünsche mir, dass dieser heutige Ostergottesdienst, dieser Ostersonntag dazu beiträgt, dass du diesem Rufen Gottes also nachgibst. Und wenn du denkst, ich brauche diese persönliche Begegnung mit Jesus, dann streck dich aus und bitt ihn. Dann ruf ihn an und Jesus, der kommt auf die Art und Weise, wie er will und wann er will und wie er will. Das ist seine Sache. Aber streck dich danach aus, dass die Kraft seiner Auferstehung in deinem Leben wirksam wird. Amen. Wir hören jetzt zum Abschluss noch ein Lied und dann möchte ich mit uns noch beten. Und ich möchte dem Gebet einfach auch Raum geben, dass du vielleicht Gott einfach eine Antwort geben kannst. Also denk einfach drüber nach, ob vielleicht irgendein Satz, irgendeine Frage, eine Antwort an Gott heute dran ist.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.